Also, wir wollen uns heute mit einem sicher etwas ungewöhnlichen Thema beschäftigen. Lügen, die wir glauben. Also, ich fange mal mit ein paar ganz steilen Sätzen an, die ich dann nachher versuche zu erklären oder auch zu, ja, runterzubrechen auf das, was man verstehen kann. Eine Lüge, die wir glauben, wird mit der Zeit zu einer Kraft oder einer Haltung, mit der wir umgehen müssen. Lügen, die wir glauben. Eine Lüge, was ist das? Eine Lüge ist unwahr. Bitte? Gemein, ja. Das ist das, was sie, was auslöst, ist ja immer irgendwas ganz Hässliches. Sie entspricht nicht der Wahrheit, habe ich gerade gehört. Was ist denn schon Wahrheit? Ihr erinnert euch, Pilatus, ne? Also, Wahrheit, gibt es überhaupt eine allgemeingültige Wahrheit? Da wird schon schwierig. Ich würde lieber sagen, eine Lüge entspricht nicht der Wirklichkeit. Also es ist einfach nicht so, wie in einer Lüge behauptet wird. Eine Lüge entspricht nicht der Wirklichkeit. Und dann könnte man Wahrheit definieren als Wahrheit entspricht der Wirklichkeit. Da muss man also gar nicht lange hin und her reden. Gibt es irgendeine absolute Wahrheit oder eben auch Pilatus bei Jesus? Meine Güte, was ist schon Wahrheit, wenn als Jesus sagte, ich bin gekommen, um für die Wahrheit zu zeugen? Man kann das ganz leicht relativieren, wenn man will, aber die Wirklichkeit kannst du nicht außer Kraft setzen. Und wenn Wahrheit der Wirklichkeit entspricht, da kannst du es nicht wegdiskutieren. Also eine Lüge entspricht nicht der Wirklichkeit. Wahrheit entspricht der Wirklichkeit. Lügen gibt es im großen Stil. Wenn ihr ans Dritte Reich denkt, eure Eltern, Großeltern, wer immer danach beteiligt war, da ist ein ganzes Volk belogen worden. Da ist einem ganzen Volk mit Dauertherapie und ständigen Wiederholungen und x-mal Gesagtem und dann auch sehr kraftvoll und militärisch erzwungenen Meinungen, die dann schließlich übergegangen sind in ganz viele Gehirne der Deutschen. Nach dem Krieg war es keiner mehr gewesen. Ja? Da wollte keiner mehr dazu stehen, dass er das auch geglaubt hat. Aber es war ja leider so. Es war in unendlich vielen Köpfen angekommen. Heute könnt ihr das bei der Berichterstattung über den Ukraine-Krieg wiedersehen. Ja? Was die Russen erzählen oder was Putin erzählt, ist mindestens gefärbt, schön gefärbt oder wie auch immer. Es entspricht weitgehend nicht der Wirklichkeit. Wie weit das, was Zelensky erzählt, der Wirklichkeit entspricht, da möchte ich meine Hand auch nicht dafür ins Feuer legen. Weil Täuschungen in einem Krieg zur absoluten normalen Waffe gehören. Die Nachrichten, die ausgestreut werden, Fake News, wie das heute heißt, ja, die Nachrichten, die ausgestreut werden, damit sie eben ein Volk überzeugen sollen. Und angeblich, und nun sind wir ja auch leider darauf angewiesen, was in den Zeitungen steht, ist also nochmal durch ein paar Schwellen durchgegangen, durch ein paar Köpfe durchgegangen. Und was in der Zeitung steht, ist ja auch mindestens gefärbt. Und also, ob es dann absolut wirklich der Wirklichkeit entspricht, weiß ich auch nicht. Siehe damals Anfang der Corona-Zeit, als noch keiner was wusste von diesen blöden Covid-Viren und noch keiner wusste, wie das ausgeht und wie sich das auswirken wird und absolut absurde Verbote erlassen worden sind. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass man nicht mehr ins Freie gehen durfte und auf keine Parkbank sich setzen durfte und lauter so ein Mistzeug. Ja? Wo die Leute einfach aus lauter purer Angst alles erstmal verbieten, dann kann nichts passieren. Es hat nicht der Wirklichkeit entsprochen, wirklich nicht. Es war also Lüge. Schön wäre es, wenn die Leute heute, die das damals veranlasst haben, sagen würden, entschuldigt, wir haben da überreagiert. Ja? Wir haben, naja, dazu gehört innere Größe. Hat nicht jeder Politiker. Ich bin ganz vorsichtig. Was besonders kritisch jetzt ist, für uns und vor allem für unsere nachkommenden Generationen, ist, dass Bilder inzwischen lügen können. Und dass durch die künstliche Intelligenz Bilder so verändert werden können, dass du nicht unterscheiden kannst als normaler Mensch, ob das jetzt so war oder nicht war. Und da auch ein großes Feld für Lügen ist. Wir werden uns da noch sehr mit auseinandersetzen müssen. Und wie wir da ein Know-how entwickeln, ich kann mir das noch nicht vorstellen, aber irgendwie müssen wir etwas entwickeln, dass wir unterscheiden können, was entspricht der Wirklichkeit und was nicht. Jetzt möchte ich aber von den Lügen im großen Stil übergehen zu dem, was uns persönlich angeht, nämlich die Lügen, die wir glauben. Das ist jetzt nicht der große Stil, das interessiert uns meistens nicht so ganz nachhaltig, sondern es ist das, was im eigenen Leben passiert. Jedes kleine Kind, das geboren wird, hat zwei absolute Grundbedürfnisse. Werde ich geliebt? Bin ich angenommen? Und darf ich sein, wie ich bin? Das sind zweierlei, ja? Werde ich geliebt, werde ich angenommen und darf ich sein, wie ich bin. Nun hört das kleine Kind, wenn es aufwächst, ja ganz viel in der Familie. Und da gibt es gute Sätze und da gibt es nicht so gute Sätze. Da gibt es zum Beispiel Sätze wie, du hast zwei linke Hände. Hat ja kein Mensch, ne? Aber entspricht nicht der Wirklichkeit. Aber es ist eben etwas, was das Kind aufnimmt. Ich bin ungeschickt. Oder wenn das dann immer öfter vorkommt, dass jemand ungeschickt ist. Ich hieß zu Hause UT, abgekürzt für unser Trampel, weil mir viel aus der Hand gefallen ist. Und dann nimmt das Kind auf, ich bin ungeschickt. Oder lass das, das kannst du nicht. Und wenn das öfters kommt, oder dir kann man ja auch nie was geben. Oder kriegst du überhaupt nicht mal was. Kennt ihr die Sprüche? Wenn ein Kind das immer wieder hört, prägt sich das ein. Und das Kind glaubt es, denn die Eltern sind ja die Autorität im Leben des Kindes. Also, wenn die Eltern das sagen, dann muss das so richtig sein. Und dann hat sich das eingeprägt. Es entspricht nicht der Wirklichkeit, ist eigene Lüge. Kein Mensch hat zwei linke Hände. Und auch ein Kind ist nicht so, dass es gar nichts kann. Ja? Kann man dir gar nichts anvertrauen oder irgendwie sowas. Ja? Das sind dumme Sprüche, die von den Eltern kommen und in aller Regel überhaupt nicht böse gemeint sind, aber eine böse Kerbe hinterlassen. Denn das Kind, das aufwächst, das Mädchen, das älter wird, glaubt es dann. Und das, was ich glaube, das ist das, was mich prägt. Also, du bist ungeschickt? Okay. Also, du bist ungeschickt, der wird oder die wird im Leben wahrscheinlich nicht gerne zum Schraubenzieher greifen. Weil ich kann das ja nicht. Ich bin ja ungeschickt. Oder was das Kind erlebt, prägt es genauso. Also nicht nur die Worte, sondern auch was es erlebt. Mir blutet das Herz, wenn ich beim Spazierengehen Mamis sehe, die im Kinderwagen vor sich hinschieben, das Baby oder das Kind guckt sie an und die Mama telefoniert. Und was kommt für das Kind rüber? Ich bin nicht wichtig. Es entspricht nicht der Wirklichkeit. Und trotzdem kommt das mit dem Kind rüber. Es glaubt es. Ich bin nicht wichtig. Diese Telefonanrufe sind viel wichtiger, als ich bin. Kriegt ein Kind, ein kleines Kind, nicht genug von diesem abgesättigt werden mit du bist angenommen, wir haben dich lieb und du darfst so sein, wie du bist. Wenn es das nicht genügend kriegt, sondern erzogen wird und im Wort Erziehung steckt ziehen. Also ich ziehe dich dahin, wo ich dich haben will. Böse jetzt, aber das ist das schlichtweg die Kurzformel von Erziehung. Ich ziehe dich dahin, wo ich dich haben will. Es gibt in der griechischen Sagenwelt eine unglaublich eindrucksvolle, sehr grausame Geschichte, dass einer der Helden dieser Halbgötter musste x Abenteuer bestehen. Unter anderem kam er auch zu einem, auf einer Wanderung durch ein Gebirge kam er zu einem Wirt, und er hatte nur ein Bett, und wenn der Wanderer, der kam, länger war als das Bett, hat er ihm die Füße abgehackt. Und wenn der Wanderer kleiner war, als das Bett lang war, dann hat er ihn so lange auseinandergezogen, bis er reingepasst hat ins Bett. Der Mann hieß Prokrustes, und deswegen spricht man heute vom Prokrustesbett. Das ist Erziehung im schlechtesten Stil. Ein Kind dahin zu bringen, dass es meinen Vorstellungen entspricht, was es sein muss, können muss, wie es sich benehmen muss und so weiter. Das sind aber die Kerben, mit denen das Kind groß wird, weil es den Eltern glaubt. Und oft sind es Lügen, also es entspricht nicht der Wirklichkeit, die das Kind glaubt. Und wenn es nicht genug gekriegt hat an Absättigung, an ach, du bist die Beste, die Schönste oder überhaupt, und wenn es dich nicht gäbe, wäre ich unglücklich und was weiß ich, was man alles einem Kindchen so ins Ohr flüstern kann, um ihm zu sagen, das ist so schön, dass du da bist. Und ich freue mich, dass du da bist. Das ist die seelische Milch, die ein Kind braucht, um stark zu werden. Und wenn es davon nicht genug kriegt, dann geht es halt ins Leben mit Überlebensstrategien. Wenn es von einem Kind von der rebellischen Natur ist, dann wird es den Eltern schon zeigen, dass es wirklich was wert ist. Ja? Also euch zeige ich es, ich kann was. Ist es eher eins von der braven, gesetzestreuen Statur, dann wird es ehrgeizig werden und Perfektionismus entwickeln. Nur wenn ich spitze bin, dann bin ich gut. Nur wenn ich alles richtig mache, dann ist es richtig. Und Perfektionisten sind eine Pest in jeder Beziehung. Sie machen sich selber unglücklich, weil sie nie so perfekt sind, wie sie denken, dass sie sein müssten. Und sie machen die Menschen unglücklich, mit denen sie zusammenleben. Aber Perfektionismus ist nichts anderes als der Hilfeschrei. Wann findest du mich gut? Und so geht man ins Leben mit diesen Haltungen. Das kann auch ein Helfersyndrom sein. Manche Kinder entwickeln das. Mädchen besonders gern. wenn ich dir das und das tue, hast du mich dann lieb? Wenn ich das und das mache, ja, was du haben willst, hast du mich dann lieb? Und das ist im Erwachsensein, also Leute mit Helfersyndrom sind in einer Gemeinde hoch willkommen. Denn denen kann man immer noch mal was aufdrücken und die machen es auch noch. Denn sie denken, wenn ich es nicht mache, dann lieben die mich nicht mehr. Nur wenn ich das alles mache, was man mir ansagt, dass ich machen soll, nur dann mögen sie mich. Also ich muss helfen. Und wenn ich nicht helfe, werde ich nicht geliebt. Das sind Lebenslügen. Und jede von uns hat die. Jede von uns hat in irgendeiner Weise durch Worte, durch die Art, wie man zusammen gelebt hat, durch das, wie man umgegangen ist miteinander, irgendwelche Kerben in sich, wo solche Sätze zu Leitsätzen geworden sind, die eigentlich Leitsätze sind. Sätze, die wehtun. Sätze, die immer noch in der Erinnerung wehtun. Ich habe da ein halbes Lexikon in meinem Gehirn. Und Sätze, die man gar nicht den anderen sagen möchte. Und die mich aber prägen. Und mir die Freiheit beschneiden, so zu sein, wie ich eigentlich sein möchte. Es gibt ja immer wieder so Karten mit netten Sprüchen drauf und ich sammle die, wo immer ich sie finde. Und eine Karte hatte ich mal, da stand drauf, eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Ja, kennt ihr diesen Konflikt? Eigentlich bin ich ganz anders, aber ich kann es doch nicht, ich traue mich doch nicht. Ich kann es doch nicht machen, ich kann doch nicht so sein, wenn ihr erwartet, dass ich anders bin. Also ich muss mir Liebe verdienen. Wenn ein Kind abgesättigt wird mit Liebe, dann muss ich es Liebe nicht verdienen. Es hat ja Liebe genug gekriegt. Ich bin inzwischen Urgroßmutter geworden und meine Enkelin trägt ihr Baby die meiste Zeit in so einem Tragesack auf dem Leib. Und ich denke, was geht's dem Kind gut? Mama, so direkt und so warm und so eine enge Verbindung noch, kostbar. Ich muss mir Liebe verdienen. Ich kann nicht so einfach erwarten, dass jemand mich lieb hat. Ich muss perfekt sein. Alles andere ist nicht gut genug. Ich darf nicht Nein sagen. Und dann lasse ich mir nochmal was aufzwicken, obwohl ich eigentlich schon genug habe und eigentlich nicht mehr weiter kann. Aber okay, ich mache das auch noch. Alle müssen mich mögen. Wenn mich jemand nicht mag, ist das eine Katastrophe. Denn das heißt ja, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht toll, ich bin nicht so, wie alle es erwarten. Ja? Alle müssen mich mögen, ist ein Schmarrn. Die Menschen sind so unterschiedlich, dass es also wirklich nicht zu erwarten ist, dass alle mit mir klarkommen. Aber wenn ich das ertragen kann, dann habe ich schon ganz viel gelernt, dass ich nicht perfekt sein muss, dass ich nicht lieb sein muss, dass ich nicht allen helfen muss, dass ich nicht ich darf sein. Ich darf einfach ich selber sein. Und aus diesen Lügen, die wir selber mit ins Erwachsenenalter reintragen, entstehen dann natürlich auch in der Ehe die nächsten, die Beziehungslügen. Du musst mich glücklich machen.
kann keiner. Ich muss dich glücklich machen. Du liebe Zeit, kann ich auch nicht. Du bist schuld. Also, wenn man irgendwas lernt über Schuldzuweisungen oder so, dann in einem Kinderzimmer mit Kindern, die nur 2 Jahre auseinander sind oder so, die richtig kämpfen können miteinander. Da geht es manchmal zu. Und dann wird das ausgetragen einfach. Wer hat hier die Oberhand? Wer kann den anderen unterjochen? So sind wir. Genauso die Opferrolle. Ich bin schuld. Ich bin schuld. Mein Mann hat das furchtbar aufgeregt. Wenn mir mal wieder was aus der Hand gefallen war, irgendein Porzellanstück in 1000 Teile gesprungen ist und ich davor stand und sagte, ich bin schuld. Oder wenn die Kaffeemaschine den Geist aufgegeben hat, war ich das? Dieses, ich mache alles kaputt, was ich als Kind so intensiv gelernt habe, weil ich sehr wild war, hat sich so eingekerbt in mich, dass ich bei allem, was bei uns kaputt ging, dachte, ich bin schuld. Da wieder rauszukommen, ja, das ist der zweite Teil, also worüber wir miteinander reden. Ich möchte gerne, dass ihr das einfach nur mal für euch anschaut. Es sind ganz tiefe Ängste, die uns dazu bringen, zu klammern. Zum Beispiel in einer Beziehung. Eifersucht ist Verlustangst. Es könnte sein, der geht weg oder die geht weg, ja. Manchmal sind Leute ja extrem eifersüchtig. Und das ist eine ganz tiefe Verlustangst. Die haben als Kinder erlebt, dass die Eltern nicht beständig da waren, sondern dass sie die Kinder fürchten mussten, dass sie vergessen werden oder übersehen werden oder die Eltern weggehen oder ein Scheidungskind. Das erlebt hat, der Vater geht weg oder die Mutter geht weg. Und dann ist eine ganz tiefe Wunde in diesem Kind. Es kann sein, dass jemand weggeht, den ich lieb habe, den ich brauche. Und jetzt eine Ehe und dann, ja, Eifersucht bis zum Skin nicht mehr. Wir machen eine Pause jetzt. Und eine Viertelstunde. Und ich würde euch ermutigen, dass ihr mit den Leuten, mit denen ihr beieinander sitzt, einfach mal laut gemeinsam nachdenkt über das, was ihr gerade gehört habt. Was sind eure eigenen Erfahrungen an der Stelle? Wo habt ihr schon etwas überwunden, gelernt, etwas zu überwinden, der Wirklichkeit näher zu kommen, dazu zu stehen, ich bin so, wie ich bin, oder wie auch immer. In einer Viertelstunde treffen wir uns wieder hier.
Zeiten sind Gespräche, die Innigen zu durchbrechen. Aber ich würde gerne ein zweites Kapitel jetzt noch angehen, denn dieses erste Kapitel war ja die Diagnose. Und nach der Diagnose kommt die Therapie. Es gibt ein Buch von einem Therapeuten, Anleitungen zum Unglücklichsein heißt das. Sehr lohnend zu lesen. Und da drin gibt es eine kleine Geschichte, die möchte ich Ihnen jetzt zum Anfang erzählen, die genau das illustriert, was ich vorhin gesagt habe. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommen ihm Zweifel. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer
nicht leihen will. Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile, aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan. Der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reißt es mir wirklich. Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet. Doch noch bevor er guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann an. Behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel. Das ist eine sehr schöne Illustration von der Macht der Gedanken. Denn was wir denken, wird mit der Zeit zu einem Tun. Es gibt ein, ich glaube, chinesisches Sprichwort, säe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Säe eine Tat und du erntest eine Haltung. Säe eine Haltung und du erntest einen Charakter. Das ist sehr schön ausgedrückt in diesem Spruch. Wie aus Gedanken Taten werden. Also wenn falsche Gedanken, Gedanken, die wir mitgebracht haben, die aber nicht der Wirklichkeit entsprechen, wenn wir diese Gedanken in uns hausen lassen, werden sie uns so prägen, dass wir danach handeln, als ob wir so seien. Das ist doch Mist. Weil ich denke, dass ich etwas nicht kann. Und dann gehe ich da dran. Und dann kann ich es nicht. Naja, ich habe es ja eh gewusst. Wird die Kerbe vertieft. Gedanken sind Mächte. Gedanken sind der Impuls des Handelns. Aus Gedanken werden Taten. Wenn man schlecht über jemanden denkt, wird es irgendwann dazu kommen, dass man ihn schlecht behandelt. Falls die Möglichkeit dazu da ist. Ja. Also aus Gedanken werden Taten, aus Taten wird eine Haltung. Wenn ich etwas immer wieder mache, dann wird es eben meine Haltung. So ist die, so macht die das. Und aus einer Haltung entsteht ein Charakter. Wenn wir also unseren Charakter verändern wollen, was sehr mühsam ist, dann muss man das rückwärts drehen und bis an die Wurzel hingehen zu den ursprünglichen Gedanken, die das geprägt haben. Etwas, was nicht der Wirklichkeit entspricht, ist eine Lüge. Das war unsere These. Unsere Annahme. Gegen Lüge hilft nur eins, nämlich Wahrheit. Wahrheit hieße bei einem Menschen, wenn ich von dem sage, der ist klar, der ist echt, der ist stimmig mit sich selber, dann ist das ein Mensch, bei dem Denken, Reden und Handeln übereinstimmt. Ihr alle kennt Menschen, wo ihr sehr genau spürt, dass der zwar freundlich gerade ist, aber in Wirklichkeit ist er ein Hählinger, wie die Schwaben sagen. Also unecht. während es wunderbar ist, mit Menschen zusammenzuleben, die echt sind. Wo man weiß, wenn der Hü sagt, dann meint er Hü, und wenn er Hot sagt, meint er Hot. Und das ist stimmig. Wie kann ich so stimmig werden? Sich die Lügen, Lebenslügen, ob das Haltungen sind oder ob das Eigenschaften sind von mir, die ich übernommen habe oder geglaubt habe, dass ich es nicht kann oder dass ich so und so bin oder dass ich das unmögliche Kind bin, so hieß ich, das unmögliche Kind, also dass ich unmöglich bin, ich kann einfach nichts richtig machen, das ist alles, egal was ich mache, es ist falsch. Da genau hinzugucken, das tut erstmal weh. Und das ist gar nicht einfach. Und wenn die Kerben sehr tief sind und sehr wehtun, braucht man Hilfe. Dann braucht man jemanden, mit dem man das zusammen macht, das anzugucken, mal aufzuschreiben, was haben die eigentlich von mir gesagt und wie bin ich geworden, und da mal drüber zu trauern. Und wenn es sehr schlimm war, wenn es körperliche und psychische tiefe Verletzungen waren, braucht man therapeutische Hilfe. Und ich möchte euch sehr ermutigen, die anzunehmen und zu suchen. Es ist keine Schande, überhaupt nicht, Therapie zu brauchen. Oder in eine Klinik zu gehen, wenn man allein nicht mehr zurechtkommt. Ich war auch in einer Klinik vor einem Jahr, 7 Wochen lang, weil über mir alles zusammengebrochen ist, also vom Körperlichen her. Und ich bin schon lange Schmerzpatient und kann das ganz gut handhaben, aber dann kamen neue Schmerzen dazu, die waren so, dass ich gedacht habe, jetzt ist es von mir an zu spinnen, also jetzt geht nichts mehr. Und Tommy hat so herzhaft für mich gebetet und es wurde nicht besser. Und irgendwann kam dann die Panik und dann war es klar, ich brauche jetzt Hilfe. Und das Erste, was ich angucken musste, war meine Lebenslügen. Und ich bin doch eigentlich ganz nett geraten oder so, ne? Aber es wurde mir dann gesagt, dass, also nach vielen psychologischen Untersuchungen oder so, dass Selbstaufopferung das Wort sei, das für mich am besten charakterisieren würde. Und nun sagt ja Jesus, dass wer sein Leben verliert für mich, der gewinnt es. Also Selbstaufopferung ist doch eigentlich eine christliche Tugend. Aber wenn man es genauer anguckt, ist es das nicht. Bin ich denn der Mensch geworden, der Gott mich, aus dem Gott mich haben wollte, oder bin ich der Mensch geworden, der durch die Nöte und für die er da war, geprägt worden ist? Ist das Gleiche oder nicht? Also das nochmal ganz kritisch anzugucken. Der Auslöser für meine Panik war, dass der Krieg nochmal angefangen hat, und ich bin ja ein Kriegskind, ich war leider in Dresden damals, als der große Angriff war, und habe da das alles miterlebt und bin davon sehr geprägt worden. Und solche Prägungen kann man nicht einfach wegwischen, das geht nicht. Aber was man kann, ist, dass diese Prägungen noch als schlimme Erinnerungen da sind, aber nicht mehr mich im Griff haben. Und das war eine Heilung, die ging über Jahrzehnte, weil es eben sehr tief ging. Also ich möchte wirklich Mut machen, wenn ihr merkt, dass ihr tiefe Kerben habt, die euch hindern daran, so zu sein, wie ihr eigentlich sein wolltet, dann geht dran. Fangt an, ich glaube, der erste Schritt ist meistens mal einen Brief zu schreiben an seine Eltern, an die Mutter, an den Vater, die Geschwister. und richtig aus der tiefsten Seele raus zu schreiben, aufzuschreiben, was alles war und wie, was euch wehgetan hat und. Und das sind Schimpfworte erlaubt und deutliche Sprache und alles. Aber schickt diesen Brief ja nicht ab. Falls die Eltern noch leben. Denn der ist nicht dazu da, den Eltern weh zu tun, sondern dazu da, dass ihr mal anguckt, was euch wehgetan hat. Denn Wahrheit entspricht der Wirklichkeit. Also muss ich mich mit der Wirklichkeit auseinandersetzen, der Wirklichkeit meines Lebens, damit ich wahr werde. Und alleine schaffen wir das nicht. Wir brauchen menschliche Hilfe und wir brauchen vor allem Jesus, der die Wahrheit ist. Denn er selber sagt von sich, ich bin die Wahrheit. Das heißt, wo er in ein Leben hineinkommt, kommt auch Wahrheit dazu hinein. Und wenn ihr Jesus bittet, zeig mir das, was wichtig ist, dass es ins Licht gebracht wird. Und was ich nicht wissen muss, das darf gnädig im Dunkel bleiben. Aber zeig mir das, was ich wissen muss, damit ich der Mensch werden kann, als den du mich gedacht hast und als den du mich haben wolltest. Und nicht so bin, wie andere mich haben wollten, sondern so bin, wie du mich haben willst. Und auch das ist ein Prozess. Das fängt man mal an und dann geht mal so ein großer Schucker vorwärts und man denkt, ach, jetzt habe ich es geschafft. Und kurz danach irgendeine Situation und du tappst wieder in die gleiche Falle rein und denkst, war denn das gar nichts? Doch, es war was. Und es geht jedes Mal ein kleines Schrittchen weiter. Jesus ist so bedingungslos, die Liebe. Das kann kein Vater und keine Mutter sein. Das können Menschen nicht, wie Gott bedingungslos Liebe ist. Bedingungslos heißt, er liebt dich, er liebt mich, ohne dass wir irgendwas dazu tun müssen. Heißt aber auch, dass er durchaus nicht einverstanden ist mit dem und dem und dem, was wir machen. Bedingungslos geliebt sein heißt nicht Schwamm drüber über alles Negative, sondern heißt, wir gucken uns zusammen alles an. Auch das, was negativ war. Und dann darf es am Kreuz entmächtigt werden. Außer Kraft gesetzt werden. Das ist die Therapie. Wahrheit entspricht der Wirklichkeit. Und wo Jesus als die Wahrheit in unser Leben hineinkommt, lernen wir Schritt für Schritt, Stück um Stück, Monat für Monat, Jahr um Jahr, immer mehr, der Mensch zu werden, als der wir gedacht waren. Nicht als der wir erzogen wurden, sondern der Mensch zu werden, als den Gott uns gedacht hat. Und dann lernen wir auch, dass wir uns auf die Zuneigungen, die Zusagen, die Gott gibt, dass wir die für uns wirklich annehmen. Und das ist etwas, was der Heilige Geist, also Jesus präsent, heute ist der Heilige Geist, was der Heilige Geist in uns bewirken kann, dass Sachen, die wir bisher genau, oder Weisheiten, die wir im Kopf hatten, dann irgendwann ins Herz rutschen, das heißt Besitz werden. Und da dürfen wir darum bitten, dass wir Menschen werden, die ganz wahr sind in dem Sinn, dass sie sich nichts vormachen müssen, auch ertragen können, wenn jemand mich kritisiert, auch ertragen können, wenn mich jemand lobt. Für jemanden, der tief überzeugt ist, dass er nichts taugt, der kann kein Lob annehmen. Geht gar nicht. Das muss er immer abweisen. Ja, es gibt es. Entspricht ja nicht meiner Grundüberzeugung. Und je mehr man dann geheilt wird, das heißt, der Wahrheit näher kommt, und dann kann man auch ein Lob, ein ehrliches Lob, annehmen. Ein letzter Gedanke, die Lüge aller Lügen. Es entspricht nicht der Wirklichkeit, wirklich nicht. War am Anfang der Geschichte Gottes mit Menschen, als Satan ins Paradies kam und der Eva klar gemacht hat, beziehungsweise die Eva verunsichert hat, ist Gott vertrauenswürdig? Dieses Misstrauen gegenüber Gott ist die Lüge aller Lügen. Damit arbeitet der Böse. Der Böse arbeitet damit, Gott in ein schlechtes Licht zu stellen. Wenn du dich Gott anvertraust, dann wird er mit dir machen oder so. Ja? Ist Gott vertrauenswürdig? Diese Frage ist die Frage aller Fragen. Ist Gott gut? Und wenn es einem sanddreckig geht und man am Boden zerstört ist, bleibt diese Frage. Gott heilt mich gerade nicht. Gott hilft mir gerade nicht. Ich bin in einer miesen Situation und ich weiß nicht aus und ein, ist Gott gut oder ist er böse? Und die Frage kann nur jede für euch, von euch für sich selbst entscheiden. Ob Gott gut ist oder nicht. Ob man ihm vertrauen kann, auch wenn er nicht das gibt, was ich gerade bräuchte. Kann ich ihm trotzdem vertrauen? Ich wünsche euch, dass ihr eure Gottesbilder, die in euch leben, an der Bibel korrigiert. Denn die Eltern sind die erste Autorität im Leben und wie diese Autorität war, hat einen ganz großen Einfluss aufs Gottesbild. War die Autorität streng, strafend, verlangend, entsteht ein Gottesbild, wo ich mich anstrengen muss, tun muss, machen muss. Waren die Eltern wischiwaschi, du wusstest nie, wo du mich bei ihnen dran bist, entsteht ein Gottesbild von, was ist schon Wahrheit. Waren die Eltern freundlich, liebevoll, zugewandt, kann ein Gottesbild leichter entstehen, das dem ähnelt, wie es in der Bibel steht. Also, lest. Könnt ihr lesen? Also Buchstaben aneinander zu hängen und einen Wortsinn da drin zu erkennen, nennt man lesen. Aber lesen können heißt noch nicht, wenn man lesen kann, dass man etwas aufnimmt. Ja? Also ich wünsche euch, dass ihr euch eine Bibel besorgt, die in einer Sprache geschrieben ist, mit der ihr könnt. Also ich bin mit dem alten Luther groß geworden, er hat nichts anderes, aber heute gibt es ganz viele andere Übersetzungen, die sprachlich den Zugang ermöglichen zur Bibel. Neue Genfer oder Hoffnung für alle oder Neues Leben, Hoffnung für alle mag ich nicht so gern, die ist sehr blumig. Neues Leben, also ihr könnt euch was aussuchen. Und ich wünsche euch so sehr, dass die Wirklichkeit Gottes in eurem Leben sich ausbreitet und kraftvoll und stark wird. Und dazu möchte ich noch ganz kurz genau diesen Gedanken Gott vorlegen. Er hat zwar den Vortrag gehört, aber ich würde es ihm gerne nochmal persönlich sagen. Jesus, du hast von dir gesagt, dass du die Wahrheit bist. Und ich bitte dich für alle die Frauen, die hier sind, dass sie wahr werden. Nicht in der Lüge verharren, die man ihnen beigebracht hat, sondern in die Wahrheit kommen. und mit dir bekannt werden, wer du selber die Wahrheit bist. Hilf uns, dass wir in dieser verworrenen Zeit, wo die Fake News und die Lügen so übermächtig sind, dass wir einen klaren, guten Verstand haben. Gib uns eine große Portion, Heiligen Geist, Klarheit, dass wir erkennen können. Aber dass wir auch uns selber in deinem Licht sehen und in dein Licht gehen. Danke, dass du ein so klares, gutes Licht bist, nicht blendend, sondern erleuchtend. Also bitten wir dich um Erleuchtung. Amen.